Schön, dass ihr da seid. Wir sind ja ein paar weniger heute, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Ich habe, oder den Text haben wir ja gerade gelesen, wir machen heute in unserer Reihe weiter von Matthäus. Matthäus 3, 1 bis 12. Ich will, bevor wir in den Text einsteigen, euch vor ein paar Fragen stellen. Folgendermaßen, Martin hat es mal vor ein paar Wochen erwähnt, wir sind in so ein Quiz-Fieber gekommen, das heißt, wir haben ständig Fragen und wollen wissen, wer weiß am meisten, ne, und alles das. Und ich will das von euch jetzt euch auch wissen. Bei mir ist es schon ein bisschen her mit der Schule, euch geht es wahrscheinlich ganz ähnlich. Und ich habe damals auch gerne Geschichte gehabt. Also, habe ich immer noch gerne. Ich wollte sogar, dass mein Leistungskurs in Geschichte stattfindet, hat nicht geklappt. Aber habe mich dann für was anderes auch entschieden. Aber das ändert ja nichts daran, dass ich euch jetzt nicht ein paar Fragen stellen kann dazu. Wer kann mir sagen, wer das ist? Sehr gut. Die Lehrerin natürlich wieder. Das ist genau richtig. Alexander der Große. Okay? Mal gucken, ob es... Wie sieht es mit diesem jungen Mann? Ja, ich weiß nicht, irgendjemand anders? Das ist sogar Karl der Große. Uwe, sehr gut. Richtig. Jetzt sind wir, also ich muss sagen, ihr überrascht mich ein bisschen. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr das jetzt von den Bildern her erkennt zumindest. Den Namen natürlich schon, aber die Bilder. Und hier der Letzte im Bunde. Kannst du es eigentlich nicht? Habt ihr eine Idee? Ich habe es so gut, chronologisch sogar zu machen. Also das ist alterstechnisch der Letzte. Was? Ja, ich hatte nichts. Beate, wolltest du was vorschlagen? Keine? Also das hier... Der junge Mann nennt sich Wilhelm der Eroberer. Ihr könnt offensichtlich euch denken, warum ich diese drei euch mal hier hingestellt habe. Alle drei haben hinter ihrem Namen einen Zusatz bekommen. Ne? Zweimal der Große, einmal der Eroberer, dreimal. Warum denn das Ganze? Weil alles, was die gemacht haben, dazu geführt hat, dass sie eben diesen Titel, wenn man so möchte, verdient haben. Alexander der Große, ein riesengroßes Reich aufgebaut. Ich glaube, es gab kein größeres bisher. Und ist nie besiegt worden, ist unbesiegt weiterhin, dann auch gestorben. Und deswegen nennt man ihn heute so. Karl der Große hat England erobert. Ja, das, also zumindest war es danach, dass er dann Karl der Große genannt wurde. In allen möglichen Sprachen. Auch wieder großes Reich regiert. Wilhelm der Eroberer, ihr könnt es euch denken, hat England erobert und wurde dann halt der Eroberer genannt. Von daher, wenn ihr auch einen Titel haben wollt, jetzt mit dem Brexit ist es wieder möglich, ihr könnt also euch das dann aneignen, diese Titel. Alle haben aber was gezeigt, was sie getan haben, war groß oder halt in den Augen der Menschen groß und dementsprechend der Zusatz. Und wenn ihr den Text, den die Lisa gerade vorgelesen habt, habt ihr ja mitbekommen, heute geht es auch um jemanden, der einen Zusatz in seinem Namen hat. Ja, es gibt nicht viele davon in der Bibel, eigentlich sind wir nur direkt zwei sofort eingefallen, wenn man jetzt mal die Söhne und die Töchter, ne, die dann auch dahinter liegen, mal weglässt, sondern wirklich die eine Beschreibung darstellen. Und Johannes ist eben einer davon. Johannes der Täufer. Wir wissen einiges über ihn, muss sagen, viel mehr als über manche anderen Menschen. Und wir wissen auch, was Jesus über ihn sagt. Jesus sagt selbst, dass niemand von denen, die von Frauen geboren sind, ist kein größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Und dann kommt der Zusatz, doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Was wissen wir noch über Johannes? Er hat in der Wildnis gelebt, bis er dann zumindest angefangen hat zu predigen. Er hat Honig und Heuschrecken hauptsächlich gegessen, wegen auch der Wildnis. Wobei ich gelesen habe, dass es auch wohl sehr üppig vorhanden war. Also es war jetzt nicht irgendwie etwas, wo er verzichten musste. Und wir wissen die Geschichte um seine Geburt. Die wird ja häufig erzählt. Ich weiß, die Kinder, die dieses Musical oder diesen Chor aufführen, da gibt es wohl ein Lied, wo auch Elisabeth vorkommt, also Johannes Mutter. Aber die Geschichte ist ja auch, ich sag mal, ein interessanter Aspekt ist ja Zacharias, der dem Engel nicht glauben möchte, ja, weil Elisabeth so alt ist und dementsprechend stumm wird bis zur Geburt. Nachdem er bestätigt hat, dass er Johannes heißen soll, der Sohn, das ist ja auch ungewöhnlich, weil eigentlich der erste Nachkomme nach dem Vater benannt wird, weissagt Zacharias über Johannes, und die Verse möchte ich euch mal vorlesen. Und zwar in Lukas 1, Verse 76 und 9, bis 79. Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest deinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf das es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Das ist meine Vorgabe. Da ist der Junge gerade geboren und sein Vater gibt ihm schon mal eine gute Vorgabe, was passieren muss, was wirst du alles tun. Ja? Du wirst dem Herrn vorangehen, den auf alle gewartet haben. Ja? Er hat eine große Zukunft vor sich. Und dennoch muss man jetzt auch sagen, ich sehe in diesem Text nirgends was von Taufen. Also bis jetzt haben wir den Namen noch nicht erschlossen, warum heißt er Johannes der Täufer. Von den Versen, die Lisa gelesen hat, kommt eigentlich zwar vor, dass er einmal sagt, ich taufe euch mit Wasser, aber er sagt nicht, lasst euch taufen. Seine Botschaft ist nicht die, rumzugehen und sagen, ihr müsst euch taufen lassen. Jeder Einzelne hier, das ist wichtig, Taufe muss sein. Er hat eine andere Botschaft für uns. Er sagt, tut Buße. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Die Lisa hat es gelesen, kehrt um. Und das ist es ja auch. Die Buße, zu der er aufruft, ist eine Umkehr. Ja, ein Auftrag, endet eure Gesinnung. Wendet euch wieder Gott zu. Ja? Und die Folge dessen, die Folge der Buße, die Folge der Umkehr, ist die Taufe. Und zwar sofort. Es war eigentlich komplett üblich, dass man, nachdem man Buße getan hat, nachdem einem die Augen geöffnet wurden und man gesagt hat, ja, ich möchte das glauben und ich will umkehren, dass man sich ja taufen lassen. Meistens an Ort und Stelle. Gut, die waren dann an einem Fluss in dem Fall, aber es gibt ja andere Geschichten in der Bibel, wo auch eigentlich es ganz klar war, ich habe was erkannt, Gott hat hier mir was gezeigt. Kann ich mich taufen lassen? Philippus in der Kämmerer ist sofort, spricht was dagegen, dass ich mich taufen lasse jetzt hier? Nein. Lydia? Nein. Cornelius? Nein. Alles Menschen, die sofort, nachdem sie was erkannt haben, sich haben taufen lassen, weil sie Buße getan haben. Sie erkannt haben, dass sie Sünder sind vor einem großen Gott. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir hier mal deutlich machen, Buße hat nichts mit Gefühlen zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass du dich schlecht fühlst oder dass du ja, ein schlechtes Gewissen hast. Es ist eigentlich ein Augenöffnen und diesen bewussten Schritt zu gehen. Von hier nach dort. Es ist sehr wichtig, das sich vor Augen zu führen, weil das ist das, was Johannes wollte von den Menschen. Das ist das, was eigentlich die gesamte Botschaft ausgemacht hat. Nur die komplette Umkehr. Ich habe mal gelesen auch, dass Buße nicht eine, ich bin jetzt so ausgerichtet und auf einmal gucke ich in diese Richtung und gucke dann euch an. Buße ist eigentlich etwas, wenn ich in diese Richtung schaue, dass ich auf einmal in eine ganz andere Richtung gucke. 180 Grad, weil wir komplett entgegen dem sind, was Gott von uns möchte. Und dementsprechend muss diese Buße das zeigen. Wenn ich euch ein Beispiel noch geben soll. Wenn ich in Berlin bin und der Jonas ist in München da unten, und ich sage, Jonas, komm doch nach Berlin. Dann muss Jonas von da hierher kommen, ja, zu mir. Ich muss natürlich nicht sagen, du musst München verlassen, um nach Berlin zu kommen. Das ist vollkommen klar. Und das war Johannes auch klar. Wenn er aufruft, tut Buße, kehrt um, kommt hierher, zu mir, dann heißt es, lasst euer altes Leben zurück und hier kommt zu dem Neuen. Ja, und das, glaube ich, ist uns nicht immer gleich so bewusst. Ich verlasse meinen aktuellen Weg, ich gehe einen neuen Weg. Und das ist auch das, was die Taufe symbolisiert. Ne? Der Mensch geht im Wasser unter, wird getauft, das Alte stirbt und das Neue kommt zum Leben. Jetzt ist es natürlich auch nicht Johannes alleine, der diese Botschaft weitergegeben hat. Tu Buße, also dieser Aufruf, kehrt um. Das ist das erste Wort vom Johannes selbst. Es ist das erste Wort, was Jesus spricht, Matthäus 4, Vers 17. Es ist das erste Wort, das die Jünger weitergeben in ihrem Dienst, Markus 6, Vers 12. Es ist das erste Wort oder die Anweisung, die Jesus weitergibt an seine Jünger nach seiner Auferstehung, Lukas 24. Und Es ist das erste Wort der Ermahnung, das Petrus gibt in der Apostelgeschichte. Es ist so zentral, dass wir wissen müssen, dass die Aussage, dass Johannes als Täufer bekannt ist, nur darauf zurückzuführen ist, dass er zur Buße aufgerufen hat und dass diese Buße, dieser Aufruf immer noch gegolten hat danach. Es, auch als Jesus aufgetaucht ist, auch nachdem Jesus auferstanden ist, das hat sich nicht geändert. Es ist immer noch da. Die Situation wird nur schlimmer, nachdem Pharisäer und Sadduzäer dazukommen. Ja, sie kommen zu Johannes, die merken ja, da passiert was. Die Menschen gehen dahin, die lassen sich taufen, hier ist was los. Ja, im Grunde großer Menschenandrang lässt natürlich auch die Pharisäer nicht ganz kalt. Und da kommen sie dahin und wollen dazugehören. Man kann nur davon ausgehen, aber ich gehe schon davon aus, dass sie sich haben taufen lassen wollen. Und Johannes begegnet diesen Pharisäern ganz, ganz bewusst und tritt denen entgegen und sagt, stopp, ihr gehört hier nicht her, ihr habt nicht umgekehrt, ihr seid noch auf eurem alten Stand und ihr wollt nur dazugehören und den Schein wahren, dass ihr ja, mit hierher gehört. Als obrige, als religiöse Lehrer. Und er sagt ihnen in den Versen 7 bis 9, als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und denkt nicht, bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Johannes konfrontiert die Pharisäer. Sie wollen das Gesetz halten, tun es aber nicht. Ja, sie wollen gerecht sein gegenüber Gott, sind es aber bei weitem nicht. Und ihre Berufung auf Abraham ist das Einzige, worauf sie sich festhalten, bringt ihnen gar nichts. Das ist der Pfeiler, auf den sie ihre Rettung aufbauen. Ja, und wenn man das Beispiel von eben weiterführt, ja, die sind noch in München, wollen aber so tun, als ob sie in Berlin wären. Und der Gefahr stehen wir auch ein bisschen. Das muss man halt sagen. Wir können nicht da bleiben, wo wir sind und sagen, naja, ist doch alles in Ordnung. Ich versuche jetzt meinen Gedanken, ich versuche meine Ausrichtung nur ein bisschen zu ändern. Nur die aufrichtige Sündenbekenntnis vor Gott kann das tun. Gott öffnet einem die Augen. Und ich glaube, ich finde es, was mir hier angesprochen hat, man kann natürlich auch auf den Titel eingehen, ne? Schlangenbrut im Vergleich zu den Kindern Abrahams, das ist ein gewaltiger Spagat, den da Johannes mitgibt. Aber er fragt ja, wie wollt ihr denn dem zukünftigen Zorn entgehen? Und die Antwort, das ist interessant. So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Wenn man umkehrt zu Gott, wenn ich in Berlin bin jetzt, wenn ich so zu euch stehe, weil meine Blickrichtung sich komplett geändert hat, dann bedeutet das auch Früchte in meinem Leben sichtbar werden. Persönlich natürlich, wie ich mich vielleicht verhalte, gegenüber anderen, aber auch natürlich nach außen hin, wo ich Gutes tun möchte, wo ich Menschen dienen möchte. Und das war bei den Pharisäern überhaupt nicht der Fall. Sie wollten ja nur nach außen hin glänzen, aber innen war alles noch furchtbar und tot. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch da erkennen, es ist nicht die Voraussetzung der Buße. Ich glaube, manchmal haben wir diese zwei Sachen ein bisschen vertauscht und wir sagen, wir müssen erst was tun, und dann Buße tun zu können und dann kann ich zu Gott kommen und dann ist alles schön. Eigentlich ist es, wir tun Buße, wir erkennen, dass wir was falsch gemacht haben und dann kommt die Frucht. Dann kommt das Positive, kommt das, was eigentlich wichtig ist und was ein bisschen ein Zeugnis ist von dem, was passiert ist nach der Taufe. Abrahams Nachkommen, das ist weiterhin, heutzutage auch heute, der größte Punkt der Hoffnung für die Juden. Wir sind Abrahams Nachkommen. Abrahams Taten sind ausreichend für unsere Rettung. Wir sind dementsprechend einfach gerettet. Das ist etwas, was uns auch, glaube ich, ganz nahe liegt, weil es wäre schön, wenn wir auf jemanden, vielleicht einer dieser drei Herren am Anfang, uns berufen könnten. Guck mal, der war super, der hat das richtig gut gemacht, ich bin sein Nachkomme, dementsprechend kriege ich diesen Segen auch ab. Dementsprechend kriege ich diese Rettung auch ab. Ja, es fällt einfach auf mich ab. Gewissermaßen wie ein Erbe. Aber das ist nicht der, das ist überhaupt nicht der Fall. Das ist komplett entgegen alles, was Johannes eigentlich wollte. Ja, er wollte den Weg bereiten. Und die Vergebung der Sünden, was die Buße dann natürlich auch mit sich bringt, das kommt von Gott aus und nicht direkt von Abraham. Man muss sagen, dass diese Konstante, dieses Entgegengehen den Pharisäern gegenüber, das hat natürlich damit zu tun, was er auch bewirken wollte, was sein Auftrag war. Wenn ihr euch erinnert an das, was Zacharias gesagt hat, dass du seinen Weg bereitest, also du, Johannes, Jesus, den Weg bereitest. Wir haben alle Hindernisse in unserem Leben. Ich sage jetzt mal Hügel. Ja? Wenn ich jetzt hier auf die Hart schauen würde und da ist ein riesen Hügel auf unserem Parkplatz, dann kann ich die Hart nicht mehr sehen. Und solche Hindernisse, die lassen mich nicht erkennen, was Sache ist. Die lassen mich nicht sehen, dass der Herr kommt, dass Jesus kommt, dass meine Rettung auf dem Spiel steht, wenn ich nicht Buße tue. Und das war bei den Pharisäern der Fall. Von daher ist dieser Schritt, den er da tut, im Einklang mit dem, was er eigentlich für einen Auftrag hatte. Im Einklang seiner Rolle, die sein Vater ihm da weisgesagt hatte. Johannes soll den Weg bereiten für Jesus. Ich würde gerne mit euch heute mehr auf diese Rolle auch eingehen. Also auf die Tatsache, dass Johannes den Weg bereitet. Was das bedeutet und weil er auch so viel Erwähnung findet im Alten Testament. Das ist wirklich gar nicht so selten, also Jesus wird mehr gesprochen, aber Johannes ist auf jeden Fall mit oben auf. Da gibt es eine ganze Menge zu lesen, ja, unter anderem auch das, was jetzt Zacharias gesagt hat, aber in unserem Text selbst wird ja Jesaja zitiert, gleich am Anfang. Da steht, das ist der, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja, der spricht, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Eine Stelle aus Jesaja, die auf Johannes zutrifft, wo wir auch wieder sehen, macht die Pfade eben. Macht die Hügel weg, macht die Hindernisse weg, dass es den Leuten ein Hindernis ist, Jesus zu sehen, den Herrn zu sehen, was da kommt. Johannes selbst nutzt diese Stelle in Johannes 1, ja, wo er selbst zitiert wird und wendet sie auf sich selbst an. Ja, das hat Jesus auch an ein paar Stellen gemacht, aus dem Alten Testament genommen und gesagt, guck mal, das ist erfüllt worden heute. Und Johannes sagt es in Johannes 1 genau dasselbe. Er nennt dieselbe Stelle. Das bin ich. Ich mache die Pfade eben für den Herrn, der da kommt. Er ist der Vorbote für Jesus. Ja? Und das muss man sagen, ist auch nichts Neues in dem Sinne, weil Könige häufig, wenn sie außerhalb ihrer Stadt, außerhalb ihres Landes gereist sind, haben sie Vorboten hingeschickt, um zu schauen, wie ist denn die Strecke dahin? Wie komme ich denn dahin? Wo werde ich untergebracht? Mit wem muss ich mich abstimmen? Und ist es gefährlich? Wie auch immer. Es wurde alles geprüft, ja, von jemandem oder von mehreren, die vorgegangen sind und geguckt haben, ist da alles in Ordnung? Und das fängt damit an, zu schauen, ist die Straße, auf der meine Kutsche reiten wird, fahrbar? Kann ich da durch? Oder sind da Schlaglöcher? Müssen wir die ausbessern? Ja, ist da was im Weg? Sind da Räuber? Keine Ahnung, was auch immer. Sachen, die dem König schaden könnten, sollen aus dem Weg geräumt werden, damit der König gut zu seinem Ziel ankommt. Das ist Johannes Aufgabe. Er will das, was im Weg steht, was schädlich ist für uns, ja, aus dem Weg räumen, dass wenn Jesus kommt, wir ihn sehen können und wir es verstehen können. So, und jetzt beginnt Johannes, die Löcher auszubessern, die Brücken zu bauen, ja, die Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Der Unterschied ist natürlich, Johannes macht das nicht physisch, der geht nicht auf die Straße und buddelt ein Loch zu. Der will in dein Herz, der möchte die Hindernisse, die wir uns selbst aufbauen, die die Pharisäer aufgebaut haben, niederreißen. Der möchte das komplett eben machen, dass Jesus den vollen Einschlag hat in deinem Leben. Und das sagt er ja auch. Kehrt um, bekennt eure Sünden, der Herr ist nahe. Jesus war zu dem Zeitpunkt oder mehr oder weniger zeitgleich, Johannes hat ein bisschen früher angefangen, aber der Herr war nah, sehr nah. Eine weitere Aussage, die jetzt auch zu der Rolle passt, die Johannes hatte, die kommt aus dem Alten Testament. Und da steht in den letzten Versen im Alten Testament, wirklich das letzte Buch, letzte Verse, diese drei Verse. Gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Wir merken, dass die Rolle, die Johannes hatte, hier auch nochmal vollkommt. Er möchte was zusammenführen, was auseinandergeht. Er möchte Väter und Kinder zusammenführen, wieder das Herz ihnen wieder zuwenden lassen. Er möchte das machen, bevor Jesus kommt, bevor der große und furchtbare Tag des Herrn kommt, damit eben die Konsequenz nicht stattfinden muss. In dem Fall, ich muss das Land nicht mit dem Bann schlagen. Jetzt kündigt hier natürlich Malachi den Elia an. Jemand ganz anderes. Und die Juden, also das ist die Aussage, bis hierhin ist es für jüdische Leser auch immer noch der aktuelle Stand. Wir warten auf Elia. Wir warten auf den Vorboten des Messias. Das geht so weit, dass man, ich weiß nicht, vielleicht wusstet ihr das auch, wenn Juden das Passamahl heute feiern, dann wird immer noch ein extra Platz und ein extra Becher für Elia gedeckt. Da wird auch mal die Tür zwischenzeitlich geöffnet, damit Elia eintreten kann. Das gehört alles mit jetzt zum aktuellen Stand. Wir warten auf Elia. Aber die Ankunft ist bereits geschehen. In Johannes dem Täufer. Er ist der Wegbereiter, er ist der Vorbote. Und das ist noch nicht mal etwas, was ich jetzt da rein interpretiere, sondern Jesus selbst lüftet das Geheimnis, wenn man es so nennen kann, in Kapitel 11, also da kommen wir auch nochmal drauf zu in der Reihe hier. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt, bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Bis hin zu Johannes. Und er ist der Elia. Jetzt ist für Jesus klar, er zeigt auf, dass Johannes angekündigt wurde. Ja? Dass das als schon eine Prophezeiung hatte, erfüllt wurde. Jesus, ist die Erfüllung des Alten Testaments. Und da spielt natürlich auch ein bisschen diese Sache mit Abraham eine Rolle. Wir sind Kinder Abrahams, habt ihr euch erinnert. Das ist für die Juden ja so zentral. Ich möchte gerne mit euch jetzt ein bisschen einen Bogen schlagen. Ja, ein bisschen ausholen nur. Also wundert euch nicht, ich möchte mit euch jetzt mal kurz den Bund angucken, den wir stehen haben in 1. Mose 17, wo Gott zu Abraham spricht und sein Versprechen vor allen Dingen. Achtet auf das Versprechen, was Gott hier gibt. Und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen, und ich will dich zu Völkern machen, auch Könige sollen von dir herkommen. Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen, nach dir von Geschlecht zu Geschlecht, als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, in dem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan, und ich will ihr Gott sein. Gott verspricht Abraham im Grunde zwei massive Dinge. Gut, erstmal auch, dass er viele, viele Nachkommen haben wird. Also das ist ja das, worauf sich die Juden ja auch berufen. Hier, der Bund gilt immer noch und er gilt immer noch. Gott hat es nicht verlassen. Ja, aber er verspricht Abraham zwei Dinge. Einmal das gelobte Land. Das Land, in dem Milch und Honig fließt. In der Israel Ruhe hat vor ihren Feinden, aber auch eine innerliche Ruhe, ein Ausruhen gewissermaßen, in Gemeinschaft mit Gott. Das ist immer verbunden. Ja, Gott ist in der Mitte des Volkes, es ist ihr Gott. Und das war ja schon im Garten Eden so. Ja, mitten in der Schöpfung, vor dem Sündenfall, Gott ist unter seiner Schöpfung, mitten unter seinem Volk. Dann nach dem Sündenfall mit Auflagen, ne, dann geht es aus Ägypten raus, dann irgendwann mit der Stiftshütte, ja, wo es genau sehr perfekt aufgezeichnet wurde, wie muss das sein, damit Gott unter seinem Volk weilen kann. Ganze Opfersystem ist darauf ausgerichtet, dass Sünde vergeben wird durch Opfer, beziehungsweise auch Gott ermöglicht es dann in das Allerheiligste später im Tempel zu sein. Die Hauptsache ist, Gott will nicht einfach Land schenken. Gott will nicht etwas alleine dem Israel Reichtum geben. Zum Beispiel hier, ein Stück Bauland, kannst du deine Sachen aufbauen, weiter geht's. Es ist immer damit verknüpft, dass Gott dabei ist. Gott ist der Gott Israels, und das war wichtig für das Land. Beziehungsweise für dieses Versprechen auf jeden Fall. Und jetzt kommt wie geht das vonstatten? Ich erwähne das jetzt bewusst hier, weil ihr habt ja gemerkt, Johannes und Jesus, Johannes ist der Vorbote, Jesus vollendet das, was angekündigt ist. Und Gott arbeitet nach diesem System auch anders, auch im Alten Testament schon. Und ich will dann zwei Beispiele das jetzt mal kurz aufzeigen. Ja, wir haben also dieses Versprechen Gottes und er übergibt diese Aufgabe an Mose. Auch eine prominente Figur, auch sehr auf den sich die Juden beziehen, wenn man heute mit denen spricht. Mose führt die Israeliten aus der Gefangenschaft, durch diverse Herausforderungen auch durch. Ja. Letztlich ist es aber nicht er selbst, der Israel ins gelobte Land bringt, sondern Josua. Josua erfüllt den Auftrag, den Gott an Mose gegeben hat. Und er soll das Land einnehmen, Gott ist auch bei ihm, und er soll es auch reinigen. Also im Sinne von, er soll alle Götzen, alle heidnischen Überreste, alles was da gewesen ist, soll er vernichten. Komplett. Das ist Gottes Aussage, Gottes Auftrag. Jetzt macht das natürlich Josua nicht in dem Maße, muss man sagen. Deswegen hat Israel auch immer wieder zu kämpfen. Aber das Prinzip ist klar. Gott hat mit Mose etwas angefangen und mit Josua was vollendet. Ja? Mose könnte man als Vorboten bezeichnen, aber als zumindest jemanden, der etwas begonnen hat, während es jemand anders zu Ende bringt. Und jetzt ist Israel im Land, zum Teil mit großen, großen Wundern verbunden, aber Josua hat nicht komplett gehorcht. Dementsprechend sind Götzen noch weiter ein Thema. Das Land ist nicht komplett so, dass es auf Gott ausgerichtet ist, weil es ja das Ziel war. Gott ist in der Mitte von Israel und das Israel ist das Licht für die Nationen, die außen drum stehen. Ja? In Israel herrscht Gott. Gott ist der König, Gott ist das Licht tatsächlich und soll auf die anderen strahlen. Aber Ungehorsam führt dazu, dass es nicht so kommt. Und so kommt direkt ja nach Josua die Zeit der Richter. Es geht auf und ab. Gott beruft Menschen, Israel fällt wieder ab. Gott beruft neue Menschen, fällt wieder ab. Und man hat wieder diesen Zyklus so ein bisschen. Und irgendwann, das kommt ein bisschen jetzt später, und wir springen jetzt gleich mal zu Elia. Ich habe ja gesagt, diese Paar-Situation, dieses Vorbote-Vollender, das tritt nochmal auf. Und das tritt hier auf bei Elia und Elisa. Ja, wir haben also die Situation, Israel ist zwar im Land und möchte mehr oder weniger Gott gehorchen, aber es kämpft immer noch mit Götzen, Baal vor allen Dingen, Baals Priester. Und Elia, wenn man an eine Geschichte denken muss, zumindest ist es bei mir so, ich denke an die Geschichte am Berg Karmel, ja, wo Elia diesen vielen, vielen Priestern entgegentritt, ja, und sich sehr bewusst ist, dass Gott viel größer, viel stärker ist als dieser nichtige Götze, der da, auf den sie sich berufen wollen. Und er hat einen vollen Erfolg. Und er vernichtet, er bringt sehr, sehr viele davon um und denkt, hey, wir haben es geschafft. Wir haben Israel gereinigt vom Baal. Und hauptsächlich auch von Ahab und Isabel, also der damalige König und seine Frau. Und Elia ist aber sehr niedergeschlagen, weil direkt im Anschluss, nach diesem Sieg, nach diesem Wunder, wird er verfolgt. Wird er mit dem Tod bedroht, ja, durch Isabel. Und er weiß nicht mehr warum. So ein bisschen, was ist hier los? Wir haben es doch geschafft, Gott. Was ist denn, warum ist das denn nicht geschehen, was du eigentlich willst? Du willst doch, dass hier die Götzen vertrieben werden, dass das alles passt. Gott begegnet Elia dann nochmal und gibt ihm einen Auftrag. Und das ist der erste Auftrag, den Elia tatsächlich bekommt, den wir zumindest stehen haben. Ja, es ist nicht vorher erwähnt, was er getan hat. Wir sehen es nur an dem, was er tut. Also, dass er gegen den Götzendienst in Israel vorgeht. Gott zeigt ihm, ich arbeite anders, als du vielleicht denkst. Ja? Auch wenn du jetzt denkst, dass es erledigt ist. Ja? Und auch wenn es manchmal in großen Taten und Wundern sichtbar ist. Eigentlich gibt es hier noch Leute in Israel, die nicht Götzen anbeten. Die gibt es. Ja? Die ist auch eine Folge dessen, was du getan hast. Und dieser Auftrag, den er jetzt bekommt, Elia bekommt einen Auftrag. Ich lese euch den mal vor. Entschuldigung. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schafats von Abel-Meloa, zum Propheten an deiner Stadt. Er kriegt also den Auftrag, salbe zwei Menschen zum König, einmal Israel, einmal Aram, und ernenne deinen Nachfolger Elisa. Jetzt ist Elia ein bisschen niedergeschlagen natürlich und er erfüllt eigentlich nur einen Teil des Auftrags. Er geht nämlich sofort zu Elisa, der eigentlich als letztes genannt wurde. Er geht sofort zu Elisa, sagt hier, du bist mein Nachfolger, ich kürze das Ganze ein bisschen ab, das geht natürlich ein bisschen länger und da ist auch viel, viel mehr noch drin. Aber wichtig, Elia sucht sich sofort seinen Nachfolger und ein paar Kapitel später ist er dann auch weg, wird in den Himmel aufgenommen. Und jetzt ist Elisa da. Elisa bittet um die doppelte Portion des Geistes, den Elia hatte, also er tut auch noch mehr Wunder als Elia. Und letztlich, nachdem, da geht es natürlich viele, wie gesagt, viele, viele Geschichten noch dazu, aber er erfüllt diesen Auftrag, den ich euch eben gesagt habe. Er salbt diese zwei Menschen zum König. Nachdem er das gemacht hatte, steht in 2. Könige 10, so erkennt denn, dass kein Wort des Herrn auf die Erde gefallen ist, dass der Herr geredet hat gegen das Haus Ahab. Der Herr hat getan, wie er geredet hat, durch seinen Knecht Elia. So erschlug Jehu alle übrig gebliebenen vom Hause Ahab in Jezreel, alle seine Großen, seine Verwandten und seine Priester, bis nicht ein einziger übrig blieb. Das, was Elia wollte, was Elia wirklich angetrieben hat, ist erfüllt worden, nachdem Elisa den Auftrag, den Gott gegeben hat, erledigt hatte. Er hat Ahab, König, und alles, was dazukommt, ja, also alle Priester, alles, was Götzen im Endeffekt diesen Götzendienst auch befürwortet hat, war auf einmal nicht mehr kein Thema mehr. Und wieder kann man sagen, die Reinigung Israels, also von Baal zumindest, von diesem Götzendienst, ist in diesem zweiten Teil geschehen. Elia fängt an, Elisa hört auf. Mose fängt an, Josua hört auf. Johannes fängt an, Jesus hat es vollbracht. Wir sehen, dass Gott in diesen Paaren arbeitet. Also zumindest ist es mir deutlich geworden. Ja, es gibt noch mehr Ähnlichkeiten. Ich könnte noch eine Stunde hier sitzen und euch die verschiedenen Sachen aufzeigen, die ähnlich sind zwischen den beiden. Beide, Elia und Mose, kommen ihrer Auftrag am Berg Horeb. Ja, das ist jetzt einfach, sag ich mal, kommt noch dazu. Aber es ist, finde ich, sehr deutlich, wie Gott hier tätig ist. Bei beiden, oder bitte, ja. Das Land, wo Gott in der Mitte sein soll und die Götzen weg sein sollen, das ist das Ziel. Das hat er in diesen beiden Paaren erreicht, zumindest. Auf dieser physischen Ebene, muss man sagen. Auf dieser Ebene, dass das Land tatsächlich ein Land ist, wo Gott tatsächlich in der Mitte ist, wo die Feinde oder wo der Götzendienst vernichtet wurde. Wenn ich jetzt mit diesem Hintergrund nochmal auf Johannes schaue, wenn jetzt nochmal guckt, dass Gott schon mal so gehandelt hat und jetzt wieder auch Johannes so beruft als Vorbote, plus diese Prophezeiung, dass es Elia ist, der nochmal kommt, also ein Vorbote, dann sollte uns das, glaube ich, auch interessieren. Also zumindest, es hat mich interessiert. Die Predigt heute, ich habe es am Anfang nicht erwähnt, heißt ja, der Herr rettet. Das habe ich bewusst gewählt, weil die grundlegende Übersetzung von den Namen Josua, Elisa und Jesus das bedeutet. Also grundlegend, Jahwe, der Herr rettet. Es war für alle drei das Prinzip, was zählt. Gott rettet. Ja, es ist entgegen dem allem, was man vielleicht schon vorher gehört hat. Wir sind Abrahams Kinder. Nee, Gott rettet. Und diese Ähnlichkeiten sind erstaunlich. Und Jesus selbst erfüllt alles, was zuvor kam. Er offenbart dabei die Fülle der Herrlichkeit Gottes. Er ist das letzte und endgültige Wort Gottes, weil er der wahre Hohepriester und das wahre Lamm Gottes ist. Er ist überlegen, weil er der wahre Tempel ist, in dem Gott und Mensch sich tatsächlich begegnen. Er ist überlegen, weil er uns in die wahre Ruhe Gottes bringt, eine ewige Ruhe, nicht in Palästina oder Israel, sondern in der neuen Schöpfung selbst. Jesus hat es komplett erfüllt, ja, wenn man es jetzt vergleicht. Er zeigt uns auf, wie Gott rettet, wie Gott sein Volk rettet, uns rettet. Ich will zum Abschluss gerne noch eine These mit euch teilen. Und ich sage These, weil ich zwar schon davon überzeugt bin, aber ich will auch jetzt nicht sagen, das ist 100%, ihr müsst das unbedingt so sehen wie ich. Aber ich glaube, ich hoffe, dass wenn ich euch das ein bisschen jetzt nebeneinander halte, dass ihr vielleicht auch versteht, was ich meine. Mose und Josua haben das Land eingenommen. Ja? Das Land, damit letztlich Gott unter seinem Volk sein kann. Mit dem Tempel. Habe ich ja am Anfang auch gesagt, oder Stiftshütte. Das gehört zusammen. Ja? Elia und Elisa erfüllen Gottes Auftrag, dass der Götzendienst, das sündige Verhalten Israels, das so ausgiebig war zu diesem Zeitpunkt, vernichtet wird. Dass das komplett vertrieben wird. Und in beiden Zusagen sehen wir auch Gottes Bund mit Abraham erfüllt. Also, ich will ihr Gott sein, ich möchte, dass nur ihr mir dient und seid gehorsam, bitte. Das stand in den ersten Versen drin. Wenn ich das jetzt also sehe, Johannes bereitet den Weg für Jesus vor. Jesus hat vollbracht. Was hat er vollbracht? Der Vorhang im Tempel ist gerissen. Der Zugang zu Gott ist da. Ja? Und letztlich der Heilige Geist lebt in uns. Paulus fragt die Korinther, ja, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel, das in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Der Tempel, das Land, was Josua ermöglicht hat, indem er das Land eingenommen hat, das, was Jesus hier getan hat in seinem ersten Kommen, ist, wir können glauben, wir haben den Heiligen Geist und der Tempel, wir sind der Tempel. Unser Körper erlebt in uns, auch häufig prophezeit worden, ganz klar. Mir fehlt noch das zweite Pärchen hier. Das, was die Reinheit bezwecken soll, das, was die Sünde komplett vernichten soll, rausschaffen soll. Und wir wissen ja, dass Jesus noch ein zweites Mal kommt. Wir wissen, dass Jesus ein zweites Mal kommt. Und was macht er dann? Er wird richten. Alle, die sich auf ihn verlassen haben, auf ihn berufen, werden gerettet, ja, aufgrund seiner Taten. Und alle Sünde wird nicht mehr sein. Alle Tränen werden weggewischt. Alles wird gut werden, in der neuen Schöpfung auch. Und wir dürfen davon Teil sein. Aber, wenn ich das jetzt also sehe, Jesus ist aufgefahren und kommt wieder, dann habe ich in dieser Gleichung, in meinem Kopf zumindest, jetzt noch ein großes Fragezeichen. Da fehlt ein Vorbote. Da fehlt jemand, der den Weg bereitet. Der zeigt, hier sind Hügel, hier sind Hindernisse in deinem Leben. Hier sind Probleme, ja, die dich daran hindern, zu Gott zu kommen. Ja. Komm zu Gott, kehr um, tu Buße. Meine These, die ich am Anfang genannt habe, ist die, ich glaube, wir sind der Vorbote. Also wir, die weltweite Gemeinde. Ich glaube, dass Gott uns befähigt, uns den Auftrag gibt, das zu tun, was Johannes auch schon getan hat. Das zu tun, dass für, wenn Jesus wiederkommt, die Menschen bereit sind. Dass sie nicht im Gericht landen, ohne zu wissen, was Sache ist. Dass sie wissen, wer er ist und was er schon getan hat und was er tun wird. Der Auftrag Johannes, den wir hier sehen, ich glaube, der gilt für uns auch in ähnlichem Maße. Er hat gesagt, tu Buße, denn der Herr kommt bald. Und wir können das Gleiche sagen. Wir können aufrufen dazu. Wir können diese Hindernisse überwinden, beziehungsweise auch diese Menschen dann retten, indem wir auf Jesus zeigen, indem wir halt auch zeigen, was hat er in unserem Leben getan. Das ist ja das beste Beispiel auch noch. Wir haben es selbst erlebt und wir können daraufhin berichten. Für mich, wie gesagt, hat sich das ergeben aus diesem Gesamtgeflecht. Natürlich kann ich nicht sagen, genau so muss es dann laufen. Aber ich sehe, was er im Alten Testament gemacht hat und ich sehe, was im Neuen Testament passieren wird und ich weiß, was wir für einen Auftrag haben und das für mich passt zusammen. Das für mich bedeutet, ich muss erkennen, wie ich meine Rolle als Zeuge, als Jünger erfüllen kann, als Diener. Was kann ich tun, damit die Schlaglöcher über die Leute fallen, über die Hügel, die im Weg sitzen, wegkommen. Und ich hoffe, dass ihr mit mir hier geht. Aber ich bin auch sehr froh, wenn ihr noch Fragen habt dazu, dass wir danach nochmal uns kurz austauschen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bete noch mit uns zum Abschluss. Himmlischer Vater, Herr Jesus, danke, dass du auf diese Welt gekommen bist. Danke, dass du Johannes gesandt hast, Herr, dein Vorbote zu sein, deine Wege zu bereiten, Herr, dass du einen maximalen Effekt haben konntest unter den Menschen. Und dass du auch jetzt, wo wir berufen sind, wo wir den Auftrag haben, weiterzugehen, in alle Welt zu gehen, um dich, um den Weg zu bereiten, dass Menschen, die dich nicht kennen, dich kennenlernen können, Herr. Dass du weiterhin wirkst und das, was für Josua und Elisa und Mose und Elia alles klar war, dass du rettest, Herr, du allein. Danke, dass du uns das nochmal deutlich machst in deinem Wort, dass wir wissen dürfen, dass du mächtig bist und dass da kein Weg dran vorbeiführt, dass wir da ein Teil sein dürfen. Danke dafür, dass du uns da einsetzen möchtest. In Jesu Namen. Amen.